Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute steht im Johannesevangelium im 9. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Da wird berichtet: Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer war ein Sünder, dass er blind geboren wurde? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden, aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste und strich sie dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er zu ihm: Geh und wasch dich im Teich von Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Herr Jesus, öffne uns auch die Augen, dass wir dich erkennen und das, was du mit uns vorhast, für deine Pläne mit deiner Welt. Amen. Es ist eindeutig, die Jünger waren Österreicher. Die wichtigste Frage überhaupt: Wer ist schuld? Bitte stell dir Folgendes vor. In Obergrumling an der Klumpert, kleines Dorf im Nationalpark, 1200 Meter Seehöhe, passiert ein Erdrutsch. Die Katze vom Dorfwirt ist tot. Und der neue SUV vom Bürgermeister Totalschaden. Wer ist schuld? Und allen geht es besser, wenn der zuständige Landesrat, Katastrophenschutz und Lawinenverbauung, zurückgetreten ist. Allen. RMA, er kriegt zwei Aufsichtsratsposten, nur der Kotzner, die ist immer noch tot. Wer ist schuld? Dabei hätten es die Jünger wirklich besser wissen können, besser wissen müssen, weil sie waren Israeliten. Und in den heiligen Schriften Israels gibt es ein ganzes Buch, wo es genau um diese Frage geht. Das ist das Buch Hiob. Vermutlich werden es die meisten von euch schon mal gelesen haben. Weil das so zutiefst menschlich ist, nicht nur in Österreich. Ja. Diese Idee, du kriegst das, was du verdienst. Bist du ein guter Mensch, dann geht es dir gut. Bist du ein schlechter Mensch, dann geht es dir eben schlecht. Und dann der Umkehrschluss, das machen wir ja auch gern: Wenn es einem schlecht geht, oder einer, eh klar, dann muss sie, dann muss er wahrscheinlich was angestellt haben. Es wird schon seinen Grund haben. Na, witzigerweise fast immer nur bei den anderen. Wenn mit dir selber was passiert, heißt, das habe ich nicht verdient. Und ich habe eine Sinnkrise oder Glaubenskrise oder irgend sowas. Kommen wir mal gleich drauf. Umgekehrt ja auch, wenn es mir gut geht, hey klar, steht mir zu, ich bin ja ein guter Mensch. Ganze Glaubenssysteme, ganze Religionen sind genau auf das aufgebaut. Die indischen Religionen, ganz klassisch. Bei uns kennst du in erster Linie Hinduismus und Buddhismus. Die funktionieren so. Dort heißt es Karma. Hast du auch schon mal gehört, ne? Karma, das ist so die Idee vom himmlischen Bankkonto oder jenseitig oder wo auch immer. Wenn du Guthaben hast, also bist du ein guter Mensch, dann steht dir Gutes zu. Bist du ein Saukerl, gibt es davon eine weibliche Form? Okay, die Damen denken sich jetzt bitte mit, ja. Bist du ein Saukerl, dann wirst du schon noch sehen. Und weil die Überlegt sich jetzt gerade, wie die weibliche Form von Sau Kerl ist. Sau ist weiblich. Okay, passt, lass ich mit mir drüber reden. Also, bist du brav, geht's dir gut, bist du ein Saukerl, geht's dir schlecht? Und wird ganz offensichtlich nicht so funktioniert, weil es Saukerle gibt, die herrlich und in Freuden leben. Und weil es wirklich anständige Menschen gibt, die eine nach der anderen am Deckel kriegen. Darum haben die da drüben in Indien die Reinkarnation erfunden. Also die Idee, dass du nicht nur einmal lebst oder wie James Bond zweimal, du kommst immer wieder und immer wieder wieder. Bitte, bitte, nicht Wiedergeburt dazu sagen. Gewöhnt euch das an. Wiedergeburt ist ganz was anderes. Wiedergeburt kommt aus der Bibel. Ja, das haben die nicht. Wenn schon, dann sagt Wiederverkörperung. Das passt. Und die Idee ist, wenn bei deinem Karma, also beim jenseitigen Bankkonto, noch was offen ist, wann du stirbst, plus oder minus, ist jetzt egal, dann kommst du nochmal dran und kannst es ausgleichen. Wenn du im letzten Leben ein weiblicher oder männlicher Saukerl warst, dann kommst du halt in einer niedrigeren Kaste auf die Welt. Oder als Frau. Oder als Tier. Sorry, das sagen die wirklich. Immer. Das, was bei uns als Reinkarnation verkauft wird, so in der Esoterik, das ist weichgespült. Ja. Da geht es immer nur nach oben. Dazulernen, Erfahrungen sammeln. Die Seele entwickelt sich immer weiter und höher. So ein bisschen Computerspielmentalität. Game over, start again. Im Original-Hinduismus und bei den anderen indischen Religionen auch, schaut es ganz anders aus. Da geht es nach oben, nach unten, nach unten, nach oben. Das ist das höchste Ziel in Zeit, in Ewigkeit, dass du endlich rauskommst und nicht mehr wieder verkörpert wirst, dass es dich bitte, 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 dass es dich endlich nicht mehr gibt. Das nennen die dann Moksha im Hinduismus oder Nirvana im Buddhismus, das kennst. Tolle Vorstellung, ne? Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass es mir nicht mehr gibt. Ich warte nur darauf, dass der erste Esoteriker oder die erste Esoterikerin zu mir kommt und mir erklären will, die Jünger, die haben auch an Reinkarnation geglaubt. Weil die fragen ja, ob der Mann seine Blindheit verdient hat. Das müsste aber dann in einem früheren Leben gewesen sein, weil wenn er blind geboren ist, konnte er vorher nichts anstellen. Ist natürlich Unsinn. Mir wurde tatsächlich einmal Esoterikerin erklärt, in der Bibel steht Reinkarnation. Johannes der Täufer. Der ist ja enthauptet worden, ne? Und der war ja die Reinkarnation vom Propheten Elia, wissen wir alle. Ne? Und der Elia wiederum hat sich gemeint, der hat seinerzeit so ein paar hundert Propheten von falschen Göttern hinrichten lassen, also hat er es verdient. Was als Johannes der Täufer dann, ja. Was sie Leute alles einfallen lassen, damit diese Idee, du kriegst, was du verdienst, funktioniert. Weil das Leben ja gerecht sein muss. Weil Gott ja gerecht sein muss, so wie wir uns das vorstellen. Sogar die Jünger von Jesus. Wer hat es verdient, dass der blind geboren ist? Er, seine Eltern? Israeliten. Die hätten es besser wissen müssen. Weil in den Heiligen Schriften, habe ich das schon erwähnt, gibt es ein ganzes Buch, wo es um genau die Frage geht, das Buch Hiob. Im Buch Hiob, nein, ich frage jetzt nicht, wer es schon gelesen hat, das könnte peinlich werden. Da gibt es einerseits eine Rahmenerzählung, die ersten zwei Kapitel und der größte Teil vom letzten. Am Anfang steht der Hiob und dem geht es gut. Der ist gesund, der ist reich, der hat eine glückliche Familie und er ist fromm, er ist gottesfürchtig und anscheinend macht er alles richtig. Und dann taucht der Satan bei Gott auf und sagt, der macht es ja nur, weil es ihm dann gut geht. Bitte merke, Satan glaubt an Karma. Sollte dir zu denken geben. Und dann kriegt der Hiob eine nach der anderen am Deckel, verliert alles, totale Katastrophe. Am Schluss hat er nichts mehr. Nur mehr seine Frau. Und die sagt ihm, gebitte, lass sein. Schmeiß Gott alles hin und bring die unten aus der Ruhe. Steht wirklich da. Also ich würde an der Stelle Eheberatung vorschlagen. Und der Großteil vom Buch Hiob, die 39 Kapitel dazwischen, da kommen drei Freunde vom Hiob, später kommt der vierte dazu, und die wollen ihm gut zureden. Und was die miteinander reden, die Freunde und der Hiob und die Freunde und der Hiob so abwechselnd, das sind diese 39 Kapitel. Und da haben wir heute ein bisschen eingetheatert. Ja, das, was die Brigitte vorhin vorgelesen hat, aus dem fünften Kapitel vom Hiob-Buch, das sagt einer von den Freunden. Eliphas heißt er. Und du musst ganz genau aufpassen, was der sagt. Hast du es noch im Ohr? Glücklich zu preisen ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Sag nichts, wenn der Allmächtige dich ermahnt. Also, reg dich nicht auf, was dir gerade passiert, ist eine Strafe Gottes, sagt er. Wenn du fromm bist, geht es dir gut, sagt der Eliphas. Dann passt Gott auf dich auf. Aus 6 Gefahren rettet er dich, in 7 Notlagen trifft dich kein Unglück, also immer. Das ist gemeint. Lauter fromme Sprüche kannst du auf jedes christliche Kalenderblatt drucken. Und grundfalsch. Sowas von daneben. Am Schluss vom Buch Hiob, im letzten Kapitel, da sagt Gott zu den Freunden, sie sollen den Hiob anflehen, dass er für sie betet. Weil sonst wird Gott sie sowas von fertig machen. Sagt er wirklich. Ihr habt nichts Wahres über mich gesagt, so wie es mein Knecht Hiob getan hat, sagt Gott über die drei. Nichts ist dran an den frommen Sprüchen. Null. Pass mal bitte gut auf. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist auch wahr. Schrecksekunde. Ist der Willi Tote jetzt auch unter die liberalen Theologen gegangen, die an der Bibel zweifeln? Also, wenn die jetzt rausrennen und 8 fromme Freunde anrufen, die Schreckensnachricht verbreiten willst, jetzt. Ansonsten hören wir weiter zu. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist auch wahr. Und du warst es. In der Bibel steht zum Beispiel, es gibt keinen Gott. Steht das drin? Ja, Psalm 53. In der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Gut, du kennst die Stelle, so sagst du das, meint er, ja, weil du weißt, was davor steht. Davor steht, die Idioten sagen, es gibt keinen Gott. Alles klar. Und bei den frommen Kalendersprüchen aus dem 5. Kapitel vom Hiob-Buch musst du genauso genau hinschauen. Das sagt der Eliphas und der redet Schrott, sagt Gott am Schluss. Darum geht das ganze Hiob-Buch. Dass es eben nicht stimmt, dass gute Menschen immer belohnt werden und böse Menschen immer bestraft werden, in diesem Leben oder halt im nächsten, wenn du der Hindu bist. Glück und Erfolg sind keine Bestätigung dafür, dass du alles richtig machst. Und schlimme Dinge, die dir passieren, heißen nicht, dass Gott dich für irgendwas bestraft. Das ist ganz wichtig. Glück und Erfolg sind kein Beleg dafür, dass du alles richtig machst. Sonst ging es mir nicht so gut, dass es mir geht. Und schlimme Dinge, die dir passieren, heißen nicht, dass Gott dich für irgendwas bestraft. Womit habe ich das verdient, ist die falsche Frage. Wie gesagt, Satan glaubt an Karma, sollte dir zu denken geben. Sogar die Jünger von Jesus haben so gedacht. Obwohl sie das Buch Hiob kennt haben, als anständige Israel, naja, halbwegs anständig, Matthäus der Zöllner, Simon der Terrorist, aber trotzdem. Weil sie haben natürlich eins gewusst, und das stimmt da: der Grund für jedes Leiden ist Sünde. Immer. In der Welt, wie Gott sie ursprünglich gemacht hat, da hat es das nicht gegeben. Da hat kein Tsunami 200.000 Leute auf einmal umgebracht. Da sind keine Kinder bei der Geburt gestorben oder Mütter. Da hat keiner einen Krebs auf der Lunge entwickelt und ist über Wochen langsam erstickt. Das hat es nicht gegeben. Und ich habe jetzt ganz absichtlich lauter Sachen gesagt, wo wir Menschen nichts, nicht die Finger da, nichts in die Finger haben. So wie Krieg, Völkermord, Abtreibung, ähnliche Scheußlichkeiten. Nur Dinge, wo es dann immer heißt, wie kann Gott sowas tun? Tut er nicht. Haben wir angezettelt. Nachdem Gott diese Welt gemacht hat, perfekt, vollkommen, ohne Fehler, ohne Leid, ohne Sterben, da ist was passiert. Da haben dann wir die Geschichte in die Hände genommen. Wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist, das wollte man. Wir machen das schon ohne ihn. Also ohne Gott, eh klar. Und dieses ohne Gott, das nennt die Bibel Sünde. Du hast dich von ihm abgesondert. Selber Wortstamm. Es geht ohne ihn auch. Und das hat Folgen. Durch die Sünde kam der Tod, sagt die Bibel. Gott selber hat damit angefangen. Nachdem Gott dem Menschen gesagt hat, was die Folgen davon sind, dass sie ohne ihn auskommen wollen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Da hast dann Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Felle von Tieren, die Gott davor töten musste. Es geht nicht mehr anders. Ab jetzt wird gestorben. Ab jetzt muss gestorben werden. Durch die Sünde kam der Tod. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld, heißt es im Römerbrief. Wir waren es. Gott hat uns diese Welt anvertraut, dass wir sie bearbeiten und bewahren. Und wir haben gesagt, danke gern, aber ohne dich. Und so schaut die Welt aus. Diese Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Sie ist nicht mehr schön und friedlich und idyllisch. Wenn du durch den Wald wanderst und die Sonne scheint und die Vöglein zwitschern, da gehst du durch einen brutalen Überlebenskampf. Pflanzen und Bäume verdrängen sich gegenseitig und würgen einander Luft und Licht ab. Und die Vöglein zwitschern deswegen, weil sie sich gegenseitig vor Räubern warnen oder weil sie den Rivalen sagen, schleich dir die Weibchen doch gern mir. So viel zur Romantik im Wald. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen. Bis heute, sagt die Bibel. Und sie weiß und sie spürt es. Es wird einmal anders werden. Auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit, sagt die Schrift. Nicht wir werden das machen. Was wir machen können, die Reste erhalten, so gut es geht. Auf die Schöpfung aufpassen, so wie es ursprünglich unser Auftrag war. Schon heftig genug. Und es ist ein Signal für das, was kommt. Gott hat schon angefangen. Der ist nicht blind, weil, sagt Jesus. Der ist blind, damit. Es sollen die Taten Gottes an ihm offenbar werden, sichtbar werden. Weißt, Israel hat gewusst, die Welt bleibt nicht so, wie sie ist. Gebrochen, kaputt, Kriegsschauplatz zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen. Da kommt noch was. Da kommt noch einer. Der Prophet Daniel hat ihm gesehen in einer Vision 500 Jahre vor Jesus. In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn, schreibt er. Und wenn der Menschensohn kommt, Israel nannte ihn den Messias, dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. Steht bei Jesaja 700 Jahre vor Jesus. Jesus hat sich selber als den Menschensohn bezeichnet. Jesus sagt, ich bin der. Und weil er der Menschensohn ist, der Messias, deswegen macht er diesen Blinden sehend. Damit sichtbar wird, es hat schon angefangen. Gott hat schon angefangen, diese Welt zu erneuern. Mir ist vor Jahren ein junger Mann begegnet, also damals war er jung, ungefähr mein Alter, ist halt schon ziemlich lang her. Mike hat er geheißen, Amerikaner. Mike hat an der TU Wien gearbeitet, an einem Projekt, wo es darum gegangen ist, Hilfsmittel für Blinde zu entwickeln, technische Hilfsmittel. Und Mike war selber blind. fast. Er hat gesagt, wenn im vollen Sonnenschein vom Großglockner steht, dann sieht er, dass da was ist. Mehr nicht. Ich habe ihn getraut und davor haben wir uns einige Male zusammengesetzt und miteinander geredet, danach auch. Und bei einem von diesen Gesprächen hat er einen Satz gesagt, ich gebe zu, da hat es mir zuerst einmal die Schuhe ausgezogen. Wir reden über seine Arbeit und dann sagt er, Gott hat mir meine Blindheit nicht dazu geschenkt, dass ich nur herumsitze und jammere. Geschenkt. Er hat tatsächlich geschenkt gesagt. Und jetzt frage ich dich, hat Jesus den Mike geheilt? Ich behaupte, er hat. Weil der Mike hat was gesehen, was außer ihm keiner gesehen hat. Ich auch nicht. An dem sind die großen Taten Gottes sichtbar geworden. Er hat die richtige Frage gestellt. Nicht warum, so wie du. Nicht warum, so wie die Jünger. Mike hat die gleiche Frage gestellt wie Jesus. Wozu? Wozu? Was hat Gott vor? Wo sehe ich hier eine Möglichkeit, dass die großen Taten Gottes sichtbar werden? An mir, wenn mir was passiert. Wenn es mir dreckig geht, sehen die Menschen dann an mir, dass ich jammer und schimpf und maul und suder, weil ich Österreicher bin, weil Gott ja so gemein ist und ich traue ihm nicht zu, dass er weiß, was er tut und dass es gut meint mit mir. Oder sehen die an mir einen Gott, dem ich blind vertrauen kann. Es geht nicht um uns, Herr. Nicht um uns, sondern um deinen Namen, sagte Israel zu Gott. Weil sie wissen, wir sind Gott so wichtig, dass wir uns keine Sorgen um uns machen müssen. Das macht er. Jesus hat es für dich dann so gesagt, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch alles schenken. Alles, was du brauchst. Sehen die Menschen an dir, an Gott, dem du das zutraust? Wenn einem anderen was passiert, suche ich die Ursachen, erkläre ihm, dass Gott schon weiß, was er tut und seine Gründe haben will, wird, hast du am Ende nicht fest genug geglaubt oder nicht genug gebetet? Na, ganz unter uns, Bullshit. Ja. Niemand von euch glaubt fest genug oder betet ausreichend. Ich schon gar nicht. Das gangert immer noch mehr. Oder frage ich, wozu? Wie können die großen Taten Gottes sichtbar werden an dem Menschen, der gerade vor mir in seinem Elend sitzt? Will Gott am Ende was tun durch mich? Wäre ja denkbar. Wozu? So, jetzt die Hausübung. Heute gibt es ja noch Kaffeebar vor der Sommerpause. Danke, Vicky. Erzählt es euch. Hast du schon mal erlebt, dass die großen Taten Gottes an einem Menschen sichtbar geworden sind? An dir selber. An einem Menschen, den dir Gott über den Weg geschickt hat. An Christen oder ihnen, wo du das erlebt hast, dass sie nach dem Wozu fragen, nicht nach dem Warum.